Willkommen bei Mensch Digital, dem Podcast zu Mensch und Digitalisierung. Wir sprechen mit Digitalexpertinnen und Experten über ihre Erfahrungen und zeigen, wo digitale Transformation heute schon gelingt, wer sie gestaltet, wie sie wirkt und was wir daraus lernen können.
Ich begrüße heute in unserer Interviewreihe Mensch Digital die liebe Frau Handel, Pflegedirektorin der Romed-Kliniken in Rosenheim. Herzlich willkommen, liebe Frau Handel.
Ja, lieber Herr Schmiedl, ich bin froh, heute bei Ihnen zu sein, sozusagen digital.
Sehr schön, genau, das ist unser Thema auch. Ich habe Sie kennengelernt als unglaublich umtriebige Dame, die sich in ihrer Funktion, aber auch darüber hinaus mit Leib und Seele dem Thema Pflege verschrieben hat und dann aber eben auch dem Thema Innovation in der Pflege, dem Thema digitale Transformation in der Pflege. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass unseren Zuschauern, Zuhörern tatsächlich Ihre Geschichte auch besonders gut gefällt, weil Sie so viele tolle Projekte schon ins Leben gerufen haben und auch ja über Ihre Erfahrungen berichten. Dazu will ich Sie heute gerne einladen, dass Sie uns im Grunde genommen ein bisschen was erzählen zu dem, wie sind Sie auf das Thema digitale Transformation, Innovation gekommen, was waren Ihre Anstöße damals, wo stehen Sie heute auf Ihrer digitalen Reise, was haben Sie für Erfahrungen gemacht und so ein bisschen natürlich auch zum Ende hin, was ist so ein bisschen so der Ausblick, was sind Ihre Projekte, die Sie dann auch vorhaben und wie sieht die nahe Zukunft aus. Deswegen übergebe ich Ihnen jetzt gerne das Mikro, freue mich und am Ende ist es so, Sie erzählen etwas und ich stelle zwischendurch ein paar Fragen und dann haben wir sicherlich eine ganz spannende Geschichte hier dokumentiert. Liebe Frau Handel, bitteschön.
Ja, vielen Dank, Herr Schmiedl. Ja, wie bin ich überhaupt auf das Thema Digitalisierung gekommen? Letztendlich ist es ja ein schleichender Prozess. Also ich bin seit 7,5 Jahren bei den Romed-Kliniken, vorher schon bei vielen anderen Kliniken gearbeitet und dort war ich auch die letzten Jahre immer damit beschäftigt gewesen, die elektronische Fallakte einzuführen. Und was mich immer gestört hat, war, dass die Möglichkeiten, die einmal eine elektronische Fallakte hat, von den Kliniken gar nicht genutzt wurden, aber überhaupt digitale Tools in Kliniken gar nicht vorgekommen sind. Also ich kann das auch gar nicht schönreden. Die gab es nicht und in vielen Kliniken gibt es die heute immer noch nicht. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass die Digitalisierung in allen Branchen und auch im privaten Leben immer weiter voranschreitet und dieses Negieren dieses Themas ja nicht dazu führt, dass es verschwindet. Also die Digitalisierung, die KI auch, ja, all diese Themen, die sind da und die werden jetzt sich immer weiterentwickeln. Und ich bin der Meinung, Unternehmen ist verpflichtet, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ansonsten wird das Unternehmen und in dem Fall das Krankenhaus im Bestand gefährdet. Also ich habe bei Romed angefangen und wieder mal stand die Einführung der elektronischen Fallakte an. Na, sagt, na prima, wäre schön gewesen, es hätte mal eine gegeben, aber nein. Und tatsächlich hatte ich erfahren, dass dieses Tool schon Jahre vor meinem Beginn gekauft wurde und tatsächlich die Klinik es irgendwie nicht zum also ich kann noch nicht mal laufen, sondern noch nicht mal zur Einführung gebracht hat. Unter anderem, weil die Meinung war, so ein Projekt kann man ja vielleicht nebenher machen. Und das kann ich Ihnen sagen, niemals kann man so ein großes Projekt nebenher machen. Das Erste, was ich gemacht habe, war zwei Mitarbeitende aus der Pflege mit einer hohen IT-Affinität freizustellen. Die wurden dann auch tatsächlich Projektleiter, damit auch weisungsbefugt allen Berufsgruppen im Krankenhaus. Und was ich dann gemacht habe, damit es auch gut eingeführt wird, ist, dass wir, bevor wir mit der Einführung angefangen, mit Computerführerscheinen angefangen haben. Also wir haben immer noch in den Krankenhäusern Menschen, die zu Hause keine Computer haben und die auch nicht wissen, wie sowas funktioniert. Danach haben wir immer noch nie angefangen mit der Einführung, sondern wir haben das Single Sign-On eingeführt. Also, dass wenn es die elektronische Fallakte gibt, man sich schnell anmelden kann, weil das der größte Ablehnung nach sich zieht, wenn man 30 Sekunden warten muss, bis die Fallakte offen ist. Also mit Single Sign-On geht es sehr schnell und es ist sofort dokumentiert, wer gerade in der Dokumentation ist. Dann erst sind wir ins Rollout gegangen und haben nach und nach, wir haben begonnen 2020 mitten in der Pandemie. Wir haben entschieden, es trotzdem zu tun. Und es war auch gut so. Und in 2 Jahren waren alle 4 Kliniken angebunden. Und auch alle 4 Kliniken selbstverständlich nutzen es, weil wir lassen auch gar nichts anderes zu. Jetzt muss ich sagen, wir haben ein Tool eingeführt. Wir haben das nicht digitalisiert. Also das, was wir vorher auf Papier gemacht haben, machen wir jetzt im Computer. Nicht digitalisiert. Dann hat er gesagt, das geht ja natürlich gar nicht.
Verstanden. Ja. Zwei Punkte interessieren mich diesbezüglich. Zum einen haben Sie das Thema Ressourcen angesprochen, dass es nicht nebenher geht. Genau. Jetzt ist es natürlich so, immer wieder hören wir, Fachkräftemangel, gerade in der Pflege, ist natürlich sehr, sehr akut. Das war für Sie aber möglich, diese beiden Kolleginnen, Kollegen zu Projektleitern zu bestimmen. Da ist ja eine bestimmte Flexibilität auch mit der in der Abstimmung mit der Geschäftsführung oder mit dem Betriebsrat, Personalrat notwendig. Ja. Ne? Ja. Das heißt, das ist aber organisatorisch abgebildet. Genau.
Ja. Das ist organisatorisch abgebildet. Und warum haben wir das auch personell machen können? Als ich angefangen habe, gab es das Pflegebudget noch nicht. Aber es war an und für sich schon im Orbit. Und die Augen offen hatten, wussten, dass das kommt. Und ich hatte angefangen, Personal aufzubauen. Also ich habe 2017 begonnen gehabt. Und Ende 2017. Und ich habe angefangen, Personal aufzubauen. Also als dieser Pflegenotstand noch gar nicht so dramatisch war, zumindest bei uns in der Region auch nicht. Und deswegen haben wir auch 2020, als es dann wirklich losging mit dem Rollout, auch die beiden rauslösen können aus dem Alltag. Und die sind bis heute im Thema geblieben, weil auch das muss klar sein, diese Menschen werden dauerhaft gebraucht, weil dieses System sich weiterentwickeln muss. Und es muss sich weiter...
Das ist tatsächlich eine, glaube ich, der wesentlichen Erfolgsfaktoren, wenn ich mich auch so sonst so umschaue für Digitalisierungsprojekte, dass halt dedizierte Ressourcen dafür zur Verfügung stehen, die auch die Unterstützung der Geschäftsleitung haben, das ist das eine, aber die auch wirklich die Zeit dafür finden und haben. Ne?
Ja. Ja, und vor allen Dingen ist es auch deswegen gut, weil für mich war wichtig gewesen, diese digitale Akte in dem Sinne weiterzuentwickeln, dass wir uns schon vorbereiten, jetzt auf den Ausstieg der Babyboomer. Also tatsächlich steuern wir ja jetzt auf eine Situation zu, wo wir durch die Rentenabgänge einen deutlichen Abbau haben. Ja, und aber die Patienten waren ja nicht wenige. Also die kommen ja trotzdem ins Krankenhaus.
Ja, das wäre meine zweite Frage, Frau Hantel. Über wie viele Patienten sprechen wir, die Sie darüber dann auch abwickeln jetzt? Übers Jahr gesprochen.
Ja, also wir sind mit 4 Standorten haben wir 1.000 Betten. Und wir haben, meine Güte, jetzt hatte ich die Woche erst die Zahlen gesehen. Also wir sprechen, würde ich mal sagen, von 50.000 Patienten im Jahr.
Ja. Also, und da ist es
stationäre Patienten, die ambulanten sind mitgezählt.
Genau. Das ist tatsächlich auch für mich persönlich auch wieder immer wieder ein Argument für digitale Tools. Ne, für Digitalisierung. Das ganze Management dieser Fallakten, korrigieren Sie mich gerne, ist doch einfacher und schneller dadurch.
Wenn ich das Tool erstmal nur als Tool einführe, sparen Sie überhaupt keine Arbeitszeit. Das habe ich auch am Anfang des Projekts den Mitarbeitenden gesagt. Er sagt, fallt nicht auf dieses Märchen rein, dass ihr weniger Zeit braucht zum Dokumentieren. Ihr braucht genauso viel Zeit wie mit der Papierakte. Das, was euch entlastet, ist, dass ihr die Papierakte nicht mehr suchen müsst oder den Ärzten nicht mehr abjagen müsst. Das ist der Riesenvorteil. Das wurde auch sehr schnell als Vorteil gesehen. Ja, aber ansonsten wird die die Dokumentation zeitlich und im Aufwand nicht weniger. Und deswegen sind wir den nächsten Schritt gegangen und haben auf dieses Tool ein zusätzliches Tool aufgesetzt. Das ist die automatische Ablaufsteuerung. Und diese automatische Ablaufsteuerung, auch da muss man vorab einiges erarbeiten in einem Projektteam. Man in Teilen die Maßnahmen, die notwendigen Maßnahmen, die der Patient braucht, automatisch geplant. Und Tätigkeiten, die man durchführt, muss man nicht mehr in Einzelschritten dokumentieren, sondern das wird sozusagen automatisch im Paket dokumentiert. Und damit reduziert man Dokumentationszeit bis zu 50%.
Und da sind wir doch bei einem Vorteil, jetzt wieder genau. Fachkräftemangel, ne? Reduzierung von Aufwänden. Das genau. ist doch das, was wirklich Richtig. An Mehrzeit für den Patienten im Zweifel Richtig. Da ist. Ne?
Ja. ja, spannend. So ist ja. es. Und das ist das, wo ich so sage, und da sehe ich die Riesenchancen auch in der Digitalisierung, Prozesse, Entlastungen zu schaffen für die Zeit der Patientenversorgung, wo ich das Personal in dem Umfang nicht mehr habe, wie ich es heute habe. Und das wird gut genutzt und dann kam ja PBR. Und PBR ist ja ein Dokumentationsmonster, anders kann man es nicht nennen. Und wir haben dann mit unserem KISS-System, also das ganze digitale System, haben wir dann noch ein halbautomatisches Tool auf die automatische Ablaufsteuerung draufgesetzt. Was heißt, also noch ist es halbautomatisch, die Firma arbeitet natürlich dran, dass es vollautomatisch wird. Dafür muss allerdings der Gesetzgeber die Inhalte der PBR noch deutlich mehr spezifizieren. Aber zumindest wird, ich würde mal sagen, die Hälfte auch wieder der Dokumentation der PBR erfolgt automatisiert. Und damit auch eben wieder eine zeitliche Entlastung des Pflegepersonals.
Jetzt gibt es ja in Deutschland, Frau Hantel, immer ein großes Argument gegen Digitalisierung und das ist das Argument Datenschutz. Mhm. Jetzt haben Sie sich, nehme ich an, intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und ja eine Lösung gefunden. War das eine intensive Diskussion bei Ihnen im Hause oder gab es da gar keine Bedenken? Wie sind Sie damit umgegangen? Mhm.
Also tatsächlich hat das zu gar nicht so großen Diskussionen geführt, weil die Firmen, die das anbieten, die müssen schon vorab, bevor sie es verkaufen dürfen, muss geklärt sein, dass der Datenschutz eingehalten wird. Und dann wird in den Kliniken trotz alledem nochmal geprüft, ob der Datenschutz sicher ist. Und ein Haus unserer Größenordnung hat selbstverständlich auch einen eigenen Datenschutzbeauftragten, der auch das permanent überprüft. Und unsere Mitarbeitenden sind auch gehalten, wenn sie der Meinung sind, dass irgendwo ein Verstoß stattfindet oder stattfinden könnte, wird es sofort an den Datenschutzbeauftragten weitergeleitet und die nutzen das auch, die Mitarbeitenden. Und dann wird es geprüft. Und bisher hatten wir noch keine. Also dass ich sage, wir hätten Datenschutzverstöße gehabt. Nein, hatten wir noch nicht.
Ja, sehr gut. Also ja. Nochmal, da ist es keine Frage, ob eine Technologie existiert, die Datenschutz auch gewährleistet, sondern es gibt tatsächlich da professionelle Anbieter, die das genau. auch sichern.
Ja, genau.
Sehr ja. spannend. Jetzt und ist das Verwaltungs- oder eine Verwaltungsperspektive und es gibt ja noch eine Menge an weiteren Projekten, Tools, die Sie schon einsetzen, auch in Richtung Mitarbeitenden, der Beschäftigten. Ne? Da hatten Sie auch schon drüber berichtet und in Richtung der Patienten. Vielleicht können Sie da jetzt auch noch mal drauf eingehen.
Genau. Was wir dann eingeführt haben und das sage ich, wie es ist, das hat mich 5 Jahre Kampf gekostet, aber wenn ich von was überzeugt bin, lasse ich ja auch nie locker. Wir haben dann eingeführt die digitalen evidenzbasierten Pflegestandards, weil normalerweise ist es so üblich, ein Krankenhaus, die Pflege entwickelt Standards, also letztendlich Vorgaben, wie eine Handlung professionell, pflegerisch professionell durchgeführt wird. Das hat auch eine juristische Komponente dann auch. Und das ist dann im Intranet irgendwo in den Daten versteckt, in den Speichern. Meistens findet man es nicht, weil die Suchanfragen so kompliziert sind. Und oft sind sie auch veraltet. Und Pflege arbeitet dann häufig intuitiv. Also ich glaube, dass das, was ich jetzt mache, dem Patienten gut tut. Und nachdem über Jahrzehnte kein Patient verstorben ist, weil ich das mache, muss es ja gut sein. Also ich weiß, das ist jetzt überspitzt, ja, aber so sieht es oftmals in der Krankenhaus- oder in der Pflegelandschaft aus. Und wir haben jetzt ein digitales Tool, in dem über 400 Pflegestandards sind. Die waren regelhaft überprüft, dass die auch einmal den deutschen evidenzbasierten Vorgaben entsprechen, aber auch den weltweiten. Die waren permanent überarbeitet und wir haben dazu eine Projektgruppe gebildet, die unsere Mitarbeitenden, die Pflegekräfte mitnehmen, damit die anhand, die Mitarbeitenden haben sich das teilweise freiwillig auf ihre Smartphones auch die App runtergeladen. Das ist eine App, wo sie am Patienten auch nochmal nachschauen oder auch mal zu Hause, weil sie es interessiert, nachschauen. Wir haben das auch in den Schulen eingeführt, selbstverständlich, dass wir mit diesem Tool, mit diesem digitalen, mit diesem IT-Tool die Versorgung, die Betreuung der Patienten professionalisieren und verbessern und sind jetzt in der Planung, dass das dann wieder überführt wird in die elektronische Fallakte. Ja, damit wir das dann auch gleich in der Dokumentation mit drin haben. Da sind wir gerade mit der Firma im Gespräch. Also das ist so die Mitarbeiterperspektive, wo wir auch wieder glauben, wenn wir das evidenzbasiert standardisiert haben, ist das auch wieder was, wo wir Personalsicherheit geben und dann aber auch wieder mit weniger Personal gute Leistung erbracht werden kann. Und wenn wir bei den Mitarbeitenden bleiben wollen, können wir vielleicht auch noch darüber sprechen. Wir hätten ja gerne, dass die Mitarbeitenden, die wir haben, auch gesund bleiben, bis sie in die Rente gehen. Ja? Und dementsprechend haben wir aktive Rückenexoskelette eingeführt, die mit einer KI ausgestattet sind. Also diese Exoskelette, die sind schwer wie so ein 6-Kilo-Tagesrucksack. Ja, die einen Motor haben, der Akku ist außen angebracht, den man ganz einfach wechseln kann, ist ein ganz einfacher Makita-Akku, liefert 3 Stunden lang Unterstützung, wobei man sagen muss, keine Pflegekraft muss 3 Stunden lang ein Exoskelett tragen und dieses Skelett unterstützt natürlich im Heben und Tragen, aber es unterstützt auch in unphysiologischen Körperhaltungen. Also wenn eine Pflegekraft lange komplizierte Verbände beim Patienten im Bett durchführen muss, dann steht diese Pflegekraft lange vornübergebeugt über dem Bett. Und wer das schon mal gemacht hat mit einer Gartenarbeit oder sonst was, der weiß, was das mit dem Rücken macht. Und da hält das Skelett ein. Und die KI, also jeder Mitarbeiter hat einen persönlichen Code. Und diese KI erkennt, also wenn die Pflegekraft dieses Skelett anzieht, gibt er diesen persönlichen Code ein. Die KI erkennt diesen Menschen und lernt an den Bewegungsmuster dieses speziellen Menschen und gibt dann diesem Menschen personalisiert die perfekte Unterstützung.
Und das ist dann basierend zum Beispiel auch auf Körpergröße, Körpergewicht, natürlich genau. Unterschiedlich von Person zu Person, ne?
Unterschiedlich, genau. Ja. Also jede Person bekommt die individuell angepasste Unterstützung. Und am Ende, wenn es die Pflegeperson interessiert, darfst du dann auch noch schauen, wie viele Tonnen sie ihrem Rücken erspart hat.
Und da freut sich jeder Rücken. Das ist mal, das ist mal klar. Kurz bei dem Beispiel, weil das vielleicht so schön greifbar ist im wahren Wortsinne, so ein Exoskelett kostet ja Geld. Ja. Wie finanzieren Sie denn jetzt zum Beispiel so ein Projekt, dass Sie die Beschaffung dieser Exoskelette auch organisieren können?
Ja, also tatsächlich haben wir das selbst finanziert und das ist wirklich sehr viel Geld. Also wenn ich jetzt ein einzelnes Exoskelett kaufen würde, also nie in Menge, dann kostet so ein Skelett 15.000 Euro. Ich habe so, ja, ungefähr 1,5 Jahre habe ich jedes mögliche und unmögliche Ministerium angerufen, angeschrieben, belästigt, möchte ich es fast schon sagen, in der Hoffnung, dass es da eine Förderung gibt. Ich habe die Berufsgenossenschaft kontaktiert, ich habe die Krankenkassen kontaktiert, die ja auch Gelder zur Gesundheitsprävention für ihre Versicherten zur Verfügung stellen müssen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe wirklich weder ein Ministerium noch eine Krankenkasse noch die Berufsgenossenschaft überzeugen können, dass sie das unterstützen. Da sind manchmal auch Eigeninteressen dahinter. Ja, also mit Rücken verdient man ja auch Geld. Und wir haben jetzt die ersten 10 Skelette selbst finanziert. Das tut in der heutigen Zeit weh. Das hat mich viel Überzeugungskraft innerhalb des Unternehmens gekostet. Wir haben jetzt seit einer Woche einen Förderverein übernommen und hoffen natürlich, dass wir auch das eine oder andere Skelett auch über Spenden finanzieren können. Wobei ich sagen muss, wir haben so viele Themen, für die wir eigentlich Spenden bräuchten. Also das müssen wir mal schauen. Aber wir haben letztes Jahr die Skelette eingeführt und wir haben für dieses Jahr, also wir planen dann eben immer im Wirtschaftsplan jedes Jahr weitere Exoskelette ein, um das weiter auch ausbauen zu können.
Ja, weil klar, mit den 10 Skeletten kommen Sie bei Ihrem Personalbestand da nicht weit, oder es muss ja auch nicht jeder damit ausgestattet werden,
Ja,
aber
ist jetzt
der Bedarf
natürlich
ist
auf,
höher.
ja, also ist jetzt natürlich auf den Stationen, wo auch das Patientenklientel
Ja.
dafür da ist,
Ja.
und dass wenigstens da eben auch die Entlastung ist. Ja.
Ja. Bleiben wir kurz bei der wirtschaftlichen Perspektive. Das Thema Arbeitgeberattraktivität ist ja
Ja.
etwas, was auch Gesundheitsunternehmen auch in Deutschland umtreibt. Fachkräftemangel ist das
Ja.
Stichwort. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht diesbezüglich?
Naja, also mein Motto, das ja überhaupt nicht unbekannt ist, ist, tue Gutes und rede darüber. Ja, also alles, was wir machen, egal ob das Exoskelett ist oder wenn ich vielleicht später auch noch über unser Robotikprojekt berichte, spielen wir in die Presse und in die Fachpresse. Wir machen noch vieles mehr. Also wir kümmern uns ja nicht nur um Digitalisierung. Ja, also seit 7 Jahren arbeiten wir mit der New Work-Kultur. Wir nutzen neue Tools, wir nutzen Design Thinking. Wir schulen unsere Führungskräfte in Kanban-Boards. Und machen immer alles publik. Also wir gehen in die Öffentlichkeit und das, ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel von allem, dass ich sagen kann, dass wir diesen Fachkräftemangel, den viele andere Kliniken in einer Dramatik haben, wie man sich nicht vorstellen kann, den haben wir nicht. Unsere Fluktuation ist deutlich niedriger im Bundesvergleich, die Krankheitsquote in der Regel auch. Wir haben unsere Schulen digitalisiert, unsere Auszubildenden be bekommen am Anfang des Jahres der Ausbildung ein Tablet. Wir arbeiten überwiegend mit E-Books. Wir haben Klassensätze mit Laptops und was weiß ich für welchen Spielereien. Wir haben volle Ausbildungsgänge, wir haben Wartelisten, unsere Auszubildenden bleiben bei uns. Wir haben die praktische Ausbildung, haben wir jetzt auch in der Dokumentation und in der Transparenz digitalisiert. Also auch das ist inzwischen digital. Das heißt, unsere Auszubildenden haben das Gefühl, sie sind mit eingebunden in ihrer Ausbildung und das alles zusammen, glaube ich, das sieht man, auch wenn das Geld kostet, ja. Der Gewinn ist, dass wir unser Personal halten und neues Personal gewinnen. Wir arbeiten nicht mit Agenturen zusammen, die Personal aus dem Ausland holen. Wir haben aber inzwischen Initiativbewerbungen aus dem Ausland, weil Pflegekräfte, die aus dem Ausland gekommen sind, bei uns arbeiten, bei ihren Freunden und Familien Werbung machen, weil sie sagen, ja, bei Rumed ist es so toll, da funktioniert's.
Ja, super, ja. Also da kann man sich nur zu beglückwünschen.
Ja.
Davor lag oder liegt ein harter Weg der Arbeit und sich ja. des Gedankenmachens diesbezüglich. Aber es ist auch schön, wenn man da auf diesem Zusammenhang die Früchte der Arbeit auch ernten darf.
Ja,
das ist schon eine gute Geschichte.
Ja.
Kommen wir zu den Patienten, die Patientenperspektive. Da genau. hast du mir ja auch schon einiges im Vorfeld berichtet,
ja.
was Sie so einsetzen. Ich übergebe gerne das Wort wieder an Sie. Wir hatten das ja. Wort Robotik zum Beispiel gerade auch schon
ja, genau.
genannt.
Ja, das war tatsächlich, dieses Projekt kam, muss man ehrlicherweise sagen, zufällig zustande. Ich war wegen einem ganz anderen Thema im InnoLab der Stadt München. Wir haben seit einigen Jahren ein Pflegedashboard, das auch allen Stationsleitungen, Bereichsleitungen jeden Monat zur Verfügung gestellt war mit inzwischen sehr vielen Daten. Und ich wollte wissen damals, inwieweit man diese Daten schon für eine KI nutzen kann. Aber da war man noch nicht so weit. Inzwischen sieht es ein bisschen anders aus. Und als wir dort waren, war gerade dieser Pepper da, also den schon sicherlich der eine oder andere im Bild gesehen hat. Naja, und der wurde uns gezeigt und natürlich ist es ein tolles Spielzeug und wir haben uns mehr mit dem Roboter beschäftigt als mit dem Dashboard. Und ich habe so ein bisschen erzählt, was wir in unserem Unternehmen so machen. Und dann hat die Leiterin dieses InnoLabs gesagt, wissen Sie was, Frau Handel, wir leihen Ihnen den Roboter für ein Jahr kostenlos aus. Sie dürfen mal schauen, was Sie aus dem rausholen. Und dann so, ja, wow, das ist ja toll. Naja, also dann habe ich einen Projektleiter definiert, der wieder auch eine sehr hohe digitale Affinität hat, einen Pflegedienstleiter, und habe gesagt, also ein Einjahresprojekt am Patienten. Die einzige Vorgabe, die ich mache, ist, bitte für Therapieunterstützung einsetzen und nicht für Spaßsachen. Also ich möchte wissen, ist das was, wo der Patient einen Nutzen davon hat? Und er sagt, und mehr Vorgaben gebe ich nicht. Und was wir dann dieses Mal auch gemacht hatten, war, dass wir nicht gesagt haben, naja, da sind Pflegekräfte, die hätten da vielleicht Interesse und denen sagen wir jetzt, die müssen da bei dem Projekt mitmachen. Sondern wir haben das anders gemacht, wir haben das Projekt ausgeschrieben und haben gesagt, jeder, der möchte, egal aus welcher Disziplin er kommt, egal aus welcher Berufsgruppe er kommt, kann teilnehmen. Es ist nur wichtig, ein Jahr müsst ihr bei der Stange bleiben und ihr müsst euch mit einem Motivationsschreiben bewerben. Und da haben wir gedacht, naja, dann hoffen wir mal, dass wir so 5 Leute finden. Und nach einer guten Woche haben wir die Ausschreibung geschlossen, weil wir hatten 17 Bewerbungen und wir hatten eigentlich gesagt, wir weisen niemanden zurück. Und jetzt kann man ja mit 17 Leuten nicht ein sinnhaftes Projekt durchführen. Aber wir haben die 17 Leute dann auch wirklich an den Start gehen lassen und haben die Themen aufgeteilt. Also wir haben Teilprojekte gemacht. Und zuallererst ging es um das Thema, was gibt es denn für Ängste? Was gibt es denn für Vorbehalte? Die wurden erstmal herausgearbeitet. Dann wurde ein Informationsflyer für Angehörige, Patienten und Mitarbeiter gemacht. Und erst dann sind die in die Entwicklung gegangen. Und der Roboter wurde in der Neurologie, in der Stroke Unit, also Schlaganfalleinheit, eingesetzt. Und letztendlich hat die Projektgruppe dann verschiedene Themen definiert. Das eine ist bei Menschen, wo dann durch einen Schlaganfall das Sprachzentrum betroffen ist, dass die mit diesem Roboter wieder sprechen lernen können. Da haben wir dann unseren Pflegestudiengang mit eingebunden, die dann recherchiert haben, was ist das richtige evidenzbasierte Tool dafür. Wir hatten Physiotherapeuten in der Projektgruppe, die haben Bewegungsübungen definiert, Gedächtnisübungen Und nachdem unser Programmierungsteam, unser externes abgesprungen war, haben die Pflegekräfte dann auch noch das Programmieren gelernt und haben den Roboter selbst programmiert.
Ja, Wahnsinn.
Und tatsächlich, also was der Vorteil ist, das ist, wenn Menschen im Krankenhaus sind, dann haben die Phasen, da passiert was, da kommt die Pflegekraft, tut was, da kommt der Arzt und tut was und dann passiert gar nichts mehr. Und dann liegen die Patienten im Bett mit all ihren Sorgen, hilflos, ausgeliefert, fühlen sich auch ausgeliefert. Und das schafft ja Ängste, das schafft Unruhe. Und vielleicht auch mal, um das zu sagen, in dem Moment, wo ein Patient Angst hat, klingelt er. Und je größer die Angst ist, umso häufiger klingelt er. Und die haben dann diesen Roboter bekommen, haben eigenständig Sprache geübt. Also sie wurden zum Mitgestalter, ja, ihre eigene Gesundheit wiederherzustellen. Und damit haben sie auch deutlich weniger geklingelt.
Und damit wieder
das
die
Personal
Arbeitskräfte entlastet.
Genau. Ne?
Also
ja.
Es schließt sich immer wieder auch ein Kreis hin zum,
genau.
Zu den Kernthemen des Wirtschaftens, des Ökosystems innerhalb des Krankenhauses.
Ja.
Also es ist extrem spannend, diese Geschichten von Ihnen zu hören. Vielen Dank dafür. Gibt es noch ein weiteres Projekt? Gucken wir mal in die Zukunft so ein bisschen. Unsere Zeit läuft leider gleich schon ab. Was ist so aktuell ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen? Was soll in den nächsten Wochen, Monaten bei Ihnen passieren?
Also im Moment sind wir gerade dabei mit einem IT-Studenten, der seine Bachelor-Thesis schreibt, der mir auch gerade die Woche wieder den nächsten Entwicklungsstand gezeigt hat. Ich hatte ja kurz angerissen, das Pflegedashboard, in dem für jede Station, für jede Funktion, jeden Monat die relevanten Kennzahlen sind. Der entwickelt jetzt aus diesen Kennzahlen zusammen mit den Führungskräften aus aller Ebenen Handlungsempfehlungen. Die ersten KPIs sind fertig, das heißt, man macht auf, man sieht das Ganze optisch, man sieht das Ganze in Zahlen, es ploppt auf in Farben, wenn es gut ist, aber auch wenn es schlecht ist, und dann ploppt auf die Handlungsempfehlungen. Also was sollte jetzt die Führungskraft vielleicht jetzt auf den Weg bringen, um die Situation zu entschärfen? Da sind wir gerade dabei. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das ist auch sehr einmalig in Deutschland, was wir da gerade machen. Wir sind in Kontakt mit einer Firma, um die Dokumentation weiter zu automatisieren und würden da gerne Scanner als Tools nutzen. Also die Patienten haben eh schon Patientenarmbänder mit ihrem Barcode und dass sozusagen der Patient gescannt wird und die Tätigkeit gescannt wird und automatisch in die Akte überführt wird. Also dann haben wir tatsächlich die totale Digitalisierung in der Dokumentation und auch die totale Entlastung. Ja, da sind wir gerade in der Planungsphase. Und wir beginnen jetzt gerade mit der Testphase Einführung von KI in den Schulen. Also was bedeutet das, die Auszubildenden, die zunehmend ChatGPT nutzen, wie ist das einzubinden in Unterricht, wie ist das zu berücksichtigen mit der Benotung, wie müssen zukünftig Aufgabenstellungen sein, wenn man weiß, die Auszubildenden nutzen KI, und da werden wir zwei unterschiedliche Anbieter testen, auch immer mit dem Hintergrund evidenzbasiert die Antworten, die gegeben waren, aber welchen Zugriff auf Datenbanken hat man auch auf Literatur. Das ist gerade im Start und und wir haben uns beim Projekt beworben, wo wir offensichtlich angenommen sind, dass wir jetzt in unserer OTA-ATA-Ausbildung dann ein Projekt durchführen mit VR-Brillen.
Das sind spannende Themen, liebe Frau Handel.
Wenn ich noch zwei Minuten hätte, die ich nehme, dann vermute ich mal, dass mir noch 10 Themen einfallen würden, die ich dann für nächstes Jahr vorhabe. Sie
genau
ziehen eben nicht zum MVZ, sondern zum PVZ, also das Pflegeversorgungszentrum, wo ich mir vorstelle, Telepflege. Telemedizin kennt inzwischen jeder und ich möchte gerne aufbauen das Thema Telepflege.
Also, liebe Frau Hantl, ich bin mir sehr sicher, dass wir beide uns noch einmal zu einem nächsten Gespräch sehen und
Ja.
verabreden werden. Die Fülle an Themen, KI, jetzt das Dashboard, was Sie haben, nicht nur evidenzbasiert, sondern datenbasiert richtig auch Entscheidungen herbeizuführen, plus die nächsten Technologien, die Sie einführen möchten. Ich bin gespannt darauf, was bei Ihnen in den
Ja.
nächsten Wochen und Monaten und im nächsten Jahr passieren wird. Und danke an der Stelle heute erstmal für die ganzen Impulse und für die Berichte und freue mich darauf, da weiter im Austausch mit Ihnen bleiben
Ja.
zu können. Liebe Frau Hantl, vielen Dank für Ihre Ausführungen
Ja,
bis
ich
hierhin.
bedanke mich, dass ich das erzählen durfte, auch alles, was wir so
Sehr,
machen. Ja.
sehr, sehr gerne.
Alle Informationen zu dieser Folge und rund um Mensch Digital oder die GFKD AG finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder bewerten Sie uns. Unser Format heißt Mensch Digital. Und weil wir möchten, dass wir Menschen uns in der digitalen Arbeitswelt, der Lernwelt und der Lebenswelt auch in Zukunft zurechtfinden, bleiben Sie gerne menschlich. Bis bald.